Ich habe früher Gelegenheit gehabt, Menschen im Gefängnis zu besuchen. Menschen, die teilweise mehrere Jahre eingesessen haben. Und ich habe auch die Gelegenheit gehabt, manchmal mit ihnen einen Ausgang zu machen, dass ich sozusagen auf meine Verantwortung sie mitnehmen konnte, dass die einige Stunden lang außerhalb von der Anstalt sein konnten. Manchmal war das erste Mal seit ein paar Jahren, dass sie richtig draußen gewesen sind. Ich meine, sie sind sonst vielleicht zu einer Verhandlung gefahren, aber da waren sie nun wirklich nicht frei. Und diese Zeit mit ihnen zu verbringen, ihre Reaktion darauf zu erleben, wie es war für sie, da endlich ein bisschen Freiheit zu erleben. Oder gerade wenn diese Menschen dann nach einigen Jahren wirklich rausgelassen wurden, endlich wieder selber entscheiden konnten, wo sie hingehen und was sie tun. Also diese Freiheit hat wirklich etwas bei ihnen bewirkt. Es ist ein Gefühl, das viele Menschen in unserem Land kennen, die im Gefängnis eingesessen haben. Aber meine Frage an dich heute ist, was für ein Gefängnis bist du? Oder bist du vielleicht schon mal gewesen? Wir denken dabei an Räumen mit Gitterstäben und eingeschränkten Platz und nicht so optimale Schlafmöglichkeiten. Aber es gibt viele andere Gefängnisse, die wir als Menschen erleben. Zum Beispiel gibt es das Gefängnis der Depression. Das ist, was viele, viele Menschen erfahren, gerade zu dieser Jahreszeit aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe viel mit Menschen mit Depressionen zu tun gehabt, aber eine junge Frau ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Sie, also war kein chronisch depressiver Mensch, aber sie ist dann in eine tiefe Depression gefallen, wo sie wirklich mit sich selbst nichts mehr anzufangen wusste. Und es war wirklich beunruhigend zu sehen, wie schlecht es ihr in dieser Zeit ging. Aber dann auf einmal war es, als wäre jemand mit einem Schlüssel gekommen, hätte das Tor aufgemacht und sie freigelassen. Von jetzt auf gleich, kam es mir jedenfalls so vor, hat sie plötzlich ganz anders geredet, sich ganz anders verhalten. Sie hat Dinge wahrgenommen, die ganze Zeit da waren, die sie aber nicht gesehen hatte. Sie hatte eine Befreiung erlebt, die für sie sehr wesentlich war in dieser Situation und in dieser Zeit. Aber es gibt viele andere Gefängnisse, in denen wir uns finden können. Verschiedenste Zwänge, finanzielle Schulden, lieblose Beziehungen, Perspektivlosigkeit, auch schlechte Gesundheit kann wirklich als ein Gefängnis empfunden werden. Und du wärst vielleicht in der Lage, diese Liste noch weiter zu ergänzen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, auch mit Menschen, die du kennst. Das Volk Israel kannte ein Gefängnis namens Exil. Das kannten sie viel zu gut. Das hatten sie nicht nur einmal in ihrer Geschichte erlebt. Die Gefangenschaft, die Sklaverei in Ägypten hat das Volk natürlich sehr, sehr tief geprägt. Aber Gott hat sie befreit und in ein eigenes Land gebracht. Und dort hatte sie aufgefordert, nur ihm zu dienen. Leider haben sie nicht auf ihn gehört. Und obwohl Gott verschiedenste Propheten und anderen über Jahrhunderte hinweg gesandt hat, um sie aufzufordern, zu ihm zurückzukehren, haben weitaus die meisten nicht auf ihn gehört. Und das Volk wurde ins Exil geschickt. Das Exil, das wir generell als babylonische Exil kennen. Und dieses Erlebnis hat das Volk auch sehr tief geprägt und in ihrer gesamten Geschichte und in ihrer Denkweise verändert. Der Prophet Jesaja war einer von diesen Propheten, die das Volk zur Umkehr aufgerufen hat und immer wieder sie aufgefordert hat, wieder ihrem Gott die Treue zu halten. Und er hat das auch weiterhin getan, nachdem das Volk ins Exil gebracht wurde. Der Text für heute ist aus Jesaja Kapitel 61. Und es ist ein Text, der zu den Menschen im Exil gesprochen wurde. Ich lese Jesaja 61, die Verse 1 bis 7. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Man wird sie Eichen der Gerechtigkeit nennen, Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen der Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. Fremde stehen bereit und weiden eure Herden. Ausländer sind eure Bauern und Winzer. Ihr aber werdet Priester des Herrn genannt, Diener unseres Gottes, sagt man zu euch. Den Reichtum der Nationen werdet ihr genießen und euch mit ihrer Herrlichkeit brüsten. Anstelle ihrer doppelten Schande und des Frohlockens und über die ihnen zuteil gewordenen Schmach werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Ewige Freude wird ihnen zuteil. Da ist einer, der gesalbt ist. Der hat einen besonderen Auftrag. Er hat einen Auftrag, eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht zu bringen. Und was ist diese gute Nachricht? Heilung und Befreiung. Nun, das Exil, das hat nicht nur einige Menschen von dem Volk betroffen, sondern das gesamte Volk. Ein Großteil des Volkes wurden eben ins Exil geschleppt, von ihrem Land in, was heute das Gebiet von Irak ist. Dort mussten sie sich komplett neu zurechtfinden. Sie hatten keine Häuser, sie hatten keine wirtschaftliche Grundlage, sie hatten nichts. Sie kannten die Bräuche nicht, sie kannten die Sprache nicht. Sie mussten sich komplett neu zurechtfinden und das unter schwersten Bedingungen. Nun, einige Leute sind im Land geblieben, aber es ist keineswegs, dass es ihnen besser ging. Das Land war völlig in Ruinen, also die Städte waren nur noch Trümmerhaufen. Und das gesamte Volk hat darunter gelitten, dass ihr Tempel auch nur noch ein Schutthaufen war, völlig zerstört wurde. Der Ort, wo sie hingehen konnten, um ihrem Gott zu begegnen. Und in diesem Schicksal und in den vielen Einzelschicksalen kommt diese Botschaft hinein, damit ich alle Trauernden tröste. Alle Trauernden tröste, das war das ganze Volk. Und dieser Gesalbter, dieser Messias hatte diese Botschaft des Trostes, der Erneuerung, des Neubeginns, die Botschaft des Lebens weiterzugeben. Wie gesagt, dieses Exil ist zustande gekommen, weil das Volk sich geweigert hat, die Treue zu ihrem Gott zu halten. Aber in diesem Sinne können wir erkennen, eigentlich alle Menschen erfahren auch Exil. Ich habe das vorhin mit dem Begriff Gefängnis bezeichnet, aber auch dieser Gedanke des Exils, dass wir merken immer wieder, wir sind nicht ganz da, wo wir hingehören. Und sie haben dieses Exil erleben müssen, weil sie sich von ihrem Gott abgewendet hat. Bist du nicht nach Hause? Unser Exil ist die Trennung von unserem Schöpfer. Wir nennen das auch Sünde. Sünde ist das Mauerwerk unserer Gefängnisse, die uns festhalten und das Leben schwer machen. Ich bin mal von einer Mutter gefragt worden, also diese Mutter hatte 3 Kinder, aber ihr jüngstes Kind hatte verschiedene Missbildungen von Geburt an, die also nicht nur dem Kind, sondern auch den Eltern sehr schwer zu schaffen gemacht haben. Die haben sich wirklich gefragt, warum ist das passiert? Und sie hatte mich gefragt, ob ich der Meinung wäre, dass ihre Tochter diese Missbildung wegen Sünde hätte. Ich habe ihr gesagt, ja, aber es ist nicht, dass sie irgendeine Sünde begangen hat oder begehen wird, um das zu verdienen, oder dass du eine Sünde begangen hast, die das dann zur Folge hatte, sondern wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo die Sünde so vieles kaputt gemacht hat, dass das leider eine Art Schneeballeffekt hat. Und wir werden manchmal ziemlich überrollt. Ich habe gerade gestern von einer jungen Familie gelesen, 4-jähriger Sohn wurde mit einem bösartigen Tumor diagnostiziert. Wie gehen wir damit um? Wie viele Geschichten könnten wir hier unter den hier anwesenden Samen von Menschen, die Leid und Schmerz erlebt haben, wo wir uns fragen, ja, die berühmte Frage, warum lässt Gott das zu? Die Kurzantwort, wo wir aufpassen müssen, dass sie nicht zu kurz ausfällt, missverstanden wird, ist Sünde, ist die Trennung von unserem Gott. Und es ist nicht, dass, okay, du hast das gemacht, jetzt passiert dir das. Sondern es hat damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, die aus den Fugen geraten ist. Und da passiert vieles, was uns wirklich wahllos erscheint, was sehr und sehr zu schaffen macht. Das, wie eine Pandemie zum Beispiel. Es ist immer wieder ein Aufruf an uns, auf unseren Gott, auf unseren Schöpfer zu achten. Nun, wir müssen uns gerade als Christen davor hüten, dass wir nicht in irgendeinen abergläubischen, esoterischen Idee von unserem Glauben kommen. Wie oft denken wir, wenn ich nur genug bete, wenn ich nur die richtigen Worte finde im Gebet, wenn ich nur genug gute Dinge tun, dann wird Gott das machen, was ich will. Nun, ich habe das vielleicht auch jetzt ein bisschen salopp gesagt, das, was ich will. Es sind verschiedenste Dinge, die völlig legitime Anliegen sind, die uns wirklich am Herzen brennen, wo wir das für wichtig und gut halten würden, wie zum Beispiel, dass ein 4-jähriger Junge, der Krebs hat, geheilt wird. Es geht nicht darum, dass wir die richtigen Worte finden, um Gott endlich zu überzeugen. Es geht darum, dass wir unser Vertrauen in ihn setzen. Nun, ich weiß, wenn jemand, den wir lieben, gerade leidet, wenn wir die Befürchtung haben, dass wir sie verlieren, wollen wir, dass sie geheilt werden. Aber setzen wir unser ganzes Vertrauen in den Schöpfer, dass er uns tragen wird, dass er uns bewahren wird, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir das wollen? Jedes Mal wieder ist das eine gigantische Herausforderung. Und es geht nicht darum, zu sagen, Leute, mach's endlich richtig. Es geht darum, diese Einladung auszusprechen, dass Gott nicht will, dass wir kommen und gewisse Dinge von ihm erwarten, also dass er uns etwas in Rechnung stellt und dass wir ihm dann etwas auf der anderen Seite in Rechnung stellen. Er will nicht, dass wir die richtigen Worte suchen im Gebet, um ihn zu überzeugen. Er will, dass wir ihn suchen. Weil nur in der Beziehung zu ihm werden wir die Hoffnung finden, die wir brauchen. Nur in die Beziehung zu ihm werden wir den Trost finden für allen Trauernden. Nur in der Verbindung mit ihm werden wir die Heilung finden, die wir ja auch immer wieder verzweifelt suchen. Es ist nicht, dass einzelne Dinge, die wir machen, zu jedem Leid die Erklärung bringen. Natürlich wenn wir unverantwortlich mit unseren Finanzen umgehen und landen in der Schuldenfalle, ist da eine ziemlich klare Verbindung dazwischen. Wenn jemand es sehr locker nimmt mit der Sexualethik, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Geschlechtskrankheit exponentiell höher. Das sind Dinge, wo man direkte Verbindungen sehen kann. Aber es ist keineswegs, dass wir sagen können, weil du das gemacht hast, deswegen ist die Pandemie gekommen. Aber diese Dinge sind immer ein Aufruf an uns, unsere Herzen zu ihm zu wenden. Zu erkennen, er ist nicht die Ursache des Problems. Er ist die Lösung. Die Trennung von ihm ist die Ursache. Und das Volk Israel ist aufgrund von Untreue Gott gegenüber ins Exil geschickt worden. Aber Einzelne haben auch in dem Exil Gottes Erfahrungen gemacht, weil sie erlebt haben, dass unser Gott, ich sage nicht ihre Gott, ich sage unser Gott, nicht an Landesgrenzen gebunden ist, sondern dass er sie auch in ihre tiefsten Dunkelheit begegnen konnte und Licht in die Dunkelheit bringen konnte. Viele von uns haben das auch erlebt. Und das will unser Gott auch immer wieder tun. Uns gerade dort begegnen, wo wir ihn am meisten brauchen, wo wir am meisten verzweifelt sind. Uns vergewissern, er ist da. Und die Worte aus unserem Text von dem Vers 1, die gelten auch für uns. Der Gesalbte spricht, der Messias spricht und sagt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Liebe Gemeinde, das ist Advent, dass der Gesalbte, dass der Messias zu uns kommt. Das ist das, was wir in diesen Wochen feiern. Nicht nur Kekse und Kerzen, sondern wir feiern, dass er zu uns gekommen ist. Wir feiern das, was er schon getan hat, aber wir feiern auch, dass wir nach vorne schauen können und wissen können, unser König kommt. Er kommt wieder. Er hat das uns versprochen und darauf dürfen wir uns verlassen. Er kommt wieder. Das ist Advent, dass unser Retter zu uns kommt und uns eine neue Perspektive gibt, eine neue Hoffnung, ein neues Leben, ein Neubeginn. Aber es ist eine komische Sache mit diesem Neubeginn. Ich habe vorhin erzählt, dass ich Menschen besucht habe, die im Gefängnis gewesen sind. Manche von denen habe ich zeitlang im Gefängnis besucht und dann habe ich versucht, mit denen Kontakt zu halten, als sie draußen waren und dann durfte ich sie wieder im Gefängnis besuchen. Und ich habe von verschiedenen Fällen gehört, wo Leute sogar, die lange im Gefängnis gewesen sind, sogar bewusst Straftaten begangen haben, auf dass sie wieder ins Gefängnis kommen. Warum würde man das machen? Es ist das, was sie kannten. Es war das Vertraute. Es war das, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht haben. Wo sie wussten, was sie zu tun haben. Wo sie wussten, wo sie ihr Essen bekommen. Es war vertraut. Und ich denke, dieses Verhalten können wir relativ leicht auch manchmal auf uns übertragen. Jesus Christus bietet uns Befreiung aus dem Gefängnis der Sünde. Warum gehen wir immer wieder dahin? Warum weigern wir uns, anders zu sein, anders zu leben, als die Menschen um uns herum? Er wird dem Albert Einstein zugeschrieben, gesagt zu haben, Wahnsinn ist, wenn man das immer wieder tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, es ist Wahnsinn. Wir tun immer wieder diese Dinge, wo wir manche schlechte Erfahrungen gemacht haben und erwarten, dass etwas Besseres dabei rauskommt. Veränderung ist schwer. Wir wehren uns häufig gegen Veränderung. Aber Veränderung, Erneuerung haben wir so nötig. Und es ist Jesu Aufruf an uns, es zu lernen, anders zu leben. Auch wenn wir wissen, dass viele im Freundeskreis da keineswegs Juhu schreien werden. Auch wenn wir wissen, dass Leute in unserer Familie das nicht verstehen werden, das nicht mittragen werden. Aber ein christuszentriertes Leben, ein christusbezogenes Leben zu führen, das ist das, wo wir wirklich Befreiung und Leben und Erneuerung erfahren. Das heißt mehrfach in der Bibel, seid heilig, weil ich heilig bin. Was ist heilig? Hat nichts mit irgendeinem Lichterkranz zu tun. Heilig bedeutet anders. Nicht für den alltäglichen Gebrauch, also nichts Profanes, Ordinäres, sondern etwas Besonderes. Wir sollen anders leben, aber machen wir uns nichts vor. Das ist nicht leicht. Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Aber es ist Gottes Einladung an uns, ein neues, ein erneutes Leben zu führen und in ihm die Freiheit zu finden. Was hält dich davon ab, das Gefängnis zu verlassen? Was beraubt dir die Freiheit, zu der Gott dich erschaffen hat? Höre diese Botschaft: Freiheit für die Gefangenen und Heilung für die gebrochenen Herzen, für alle gebrochenen Herzen. Das ist Gottes Botschaft für dich heute. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir so wichtig sind, dass du zu uns gekommen bist. Und Herr, ich danke dir, dass du so treu bist, dass wir uns felsenfest darauf verlassen können, dass du wiederkommst, so wie du uns versprochen hast. Und so, Herr, bitten wir dich um deinen Segen für diesen Tag, für diese Woche, für diese Zeit, in der wir leben. Stärke du unsere Herzen, hilf uns, Herr, unsere Augen immer wieder auf dich zu richten, immer wieder deine Nähe zu suchen und unser Herzen von dir erquicken zu lassen. Segne du uns, Herr, durch dein Licht in dieser Dunkelheit. Segne du uns durch deine Liebe in dieser schweren Zeit. So segne, behüte und bewahre uns Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten dritten Advent noch.